Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
So, Hammer, Konrad, dass du hier bist und dass wir dich noch nicht verabschieden, sondern abschieben. Lass uns einfach unsere Augen auf Jesus richten. Danke, Jesus, für die coole Pause, die wir gerade hatten. Danke, Jesus, für heute Morgen, für die Wahrheiten, so die du in unser Herz hineingepflanzt hast. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du voll in uns bist, Heiliger Geist. Dass wir überfließen. Dass wir wie dieser Becher sind, der randvoll ist und du kippst immer nach. Ja, wir schauen auf dich, Jesus. Das Schöne ist, wir brauchen keinen Sprecher, wir brauchen keinen Lobpreis, um Gott zu begegnen. Wir haben eine Flatrate, ja, durch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist liebt es uns, durch andere Menschen zu begegnen, durch Lobpreis zu begegnen. Aber du kannst, und das ist letztendlich unsere Beziehung, dass wir so einen stetigen Fluss des Heiligen Geistes in uns wahrnehmen und etablieren. Und mein Wunsch ist es, dass wir Christen sind, die den Menschen davon erzählen, wie krass die Begegnungen im persönlichen Leben waren. Ja, also wenn ich mit jemandem rede, dann wünsche ich mir, dass er sagt, ja, boah, das war eine heftige Konferenz, aber gestern Morgen in meinem Bett, alter Schwede. Oder in meiner stillen Zeit, Konferenzen können mir nicht das geben, was mir die stille Zeit mit Gott gibt oder mein Leben. Und das ist letztendlich unsere Berufung. Und wisst ihr, ich bin vor neun Jahren bin ich zu Konrad nach Euskirchen gefahren und ich hatte so eine Sehnsucht danach, Gott näher kennenzulernen. Ich hatte eine Sehnsucht danach, Zeichen und Wunder zu erleben. Ich hatte eine Sehnsucht danach, wirklich einen Unterschied zu sehen in Menschenleben, wenn ich mit denen rede, dass die danach nicht dieselben sind. Und ich hatte so ein Bild, das Gott mir geschenkt hat, dass die Gemeinde in Euskirchen hat einen Schatz ausgegraben, wie so ein Goldschatz. Und ich bin nach Euskirchen gefahren, nicht um zu ihrem Schatz zu kommen, sondern ich bin dahin gefahren, um rauszufinden, wie ich bei mir den gleichen Schatz oder vielleicht den individuellen Schatz, den Gott für mich hat, ausheben kann. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Schaufel nimmst und dass du dich fragst, so, was kannst du für eine Offenbarung in deinem Leben freisetzen mit den Offenbarungen, die dir heute zuteil werden, die Konrad dir vielleicht gibt oder die der Heilige Geist dir gibt, dass du anfängst, wirklich so ein Ausheber von Schätzen zu werden in deinem Umfeld, dass die Leute sich um dich herum sammeln, weil sie auf einmal merken, so wie Gottes Gegenwart aus deinem Leben hinaus scheint. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns so eine Vision gibst für unseren Schatz in unserer Familie, in unserer Region und dass du da wirklich so viel Geschenke ausgegossen hast, wo du sagst so, wow, ich möchte erleben, wie du das ausgräbst mit mir. Und dass wir erkennen, dass es schon geschenkt ist. Dass wir erkennen so, dass du es bewirkst, das Wollen, dass du es vollbringst. Danke, Jesus, für eine kraftvolle Gemeinde in Deutschland. Danke, Jesus, dass Menschen, die mit dir unterwegs sind, ja, das ist viel zu wenig gesagt, dass sie einen Unterschied machen, sondern die sind Game Changer. Danke, Jesus. Als ich 2011 in Euskirchen war und ich war in so einem Prozess, ich habe mich immer danach ausgestreckt, das, was ich so gehört habe, auch irgendwie zu fühlen, weil ich dachte so, hey, Gott hat uns irgendwie Gefühle gegeben. Aber das war für mich irgendwie so konträr. Man darf doch Gott nicht fühlen. Das ist doch nichts Greifbares. Aber ich habe gemerkt so, hey, Gott hat uns Gefühle geschenkt und das ist letztendlich ja so eine Einheit, wenn Freude da ist, dass es nicht nur etwas ist, was ein Wort ist, sondern dass es uns überfließt, dass es uns durchdringt, dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass sie was mit unserem Körper macht. Und ich war in Euskirchen und da habe ich Menschen gesehen, die, ja, und denen konnte ich sehen, so, dass da Freude nicht nur ein Wort ist, sondern es ist auf einmal ein Ausdruck von Freude oder von Lachen, von Weinen, von wirklich überwältigt sein von Gottes Liebe und Gegenwart, von auf dem Boden liegen. Und für mich war das so neu. Ich hatte so innerlich das Gefühl, ich will einfach nur hier weg. Ja, ich will einfach nur hier weg. Und trotzdem habe ich so eine innere Stimme gehabt, die gesagt hat, hey Kai, bleib hier. Wenn du den Durchbruch haben möchtest, so den du, wo du dich nach ausstreckst, so bleib einfach hier. Und ich bin zum Glück da geblieben. Und das war so das erste Mal, wo ich mich bewusst daran erinnern kann, wie Gottes Gegenwart sich anfühlt. Ich würde nicht sagen, dass sie vorher nicht schon um mich war, aber ich war wie ein taubes Kind auf dem Arm seines Vaters, was die liebenden Berührung nicht spüren kann, weil es vielleicht irgendwie eine Theologie reinbekommen hat, dass man das nicht darf oder dass es nicht gut ist oder so. Und Gott hat so das alles aufgeschmolzen, diese ganzen Lügen. Und ich durfte das so erleben, dass ich mich so wohl gefühlt habe in den Armen meines Vaters, dass ich meine Hand so auf die Brust gelegt habe. Ich habe so ein Brennen in meiner Hand gespürt, was man so mit natürlichen Sachen nicht erklären kann. So eine richtige Reinigung durch die Wahrheit, die da geflossen ist. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du dein Herz weiterhin weit machst und dass du einfach so partnerst mit dem Heiligen Geist, der dich in alle Wahrheit führen wird, der dich in Jesus hineinführen wird. Und wir werden heute auch noch eine Möglichkeit haben, dass du für dich beten lassen kannst. Und da möchte ich dich auch einfach jetzt schon einladen, dass du dein Herz vorbereitest, dass du einfach sagst, so ja, ich ehre das, was Konrad trägt und ich möchte einfach empfangen. Herr, danke, dass du Konrad benutzt, dass du ihn uns hier geschenkt hast. Ja, und dass wir einfach jetzt nochmal so eine Zeit haben, wenn Konrad spricht, dass wir einfach auf Jesus schauen. Ja, wenn Konrad jetzt nach vorne kommt, ich fände es einfach Hammer, wenn wir jetzt noch die Kollekte einsammeln und einfach ganz praktisch so in dein Leben investieren, Konrad, in deinen Dienst. Wisst ihr, Finanzen sind für mich ein großes, herausforderndes Thema. Oder waren. Und dann manchmal sind sie es wieder. Und ich habe ganz lange so festgehalten an den Dingen. Und irgendwann hat Gott mir gesagt so, hey Kai, weißt du eigentlich, dass du nur ein Verwalter bist? Dass das Geld auf deinem Konto eigentlich gar nicht dir gehört, sondern ich habe dir anvertraut, es zu verwalten? Das war eine harte Offenbarung für mich, aber sie war richtig gut. Denn seitdem kann ich befreit einfach Verwalter sein von dem, was Gott mir gegeben hat und einfach gut damit umgehen. So, ne? Na, von daher, lasst euch einfach so auf das ein, was Gott euch sagt, ob es 50 Cent sind oder 5 Euro oder 100.000. Genau. Ja. Die Eimer gehen durch die Reihe, genau. Und vielen Dank, Konrad, dass du deine Zeit wirklich hier in uns investierst. Ne? Das ist nicht selbstverständlich.
So. Okay. Geht's euch gut? Ja? Seid ihr müde und schläfrig? Schlafen kannst du im Himmel. Amen. Ja, stimmt. Okay, also nie mehr schlafen. Nein, Spaß. Danke, Jesus. Ja, wie spät haben wir es? 14:45. Okay. Ja, wir haben ein bisschen Zeit zusammen und wie gesagt, werden wir dann beten für euch, ja, wenn ihr das wollt. Danach, jeder, der will, einfach ein bisschen tanken von Gottes Geist und seiner Gegenwart und Aktivierung und seinen Gaben. Das ist eine gute Zeit. Und ja, mal gucken, was wir jetzt ja noch so reinbringen, weil das Problem ist mit der Botschaft, die ich trage, das ist ja nur eine. Und ich muss immer bestimmte Aspekte davon, welche ist jetzt dran, welcher Aspekt, weil es gibt ja keinen Anfang und kein Ende von dieser Botschaft. Und da sind wir manchmal erstmal so ein bisschen reinfühlen, wo es lang geht. Ja, ich hatte so, für mich ist nochmal ganz wichtig, die Frage ist ja, wenn wir in Kolosser 1 ist das, reinschauen, ja, da, Moment, ich schlag das mal auf, genau, da heißt es, im Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, sag mal wart, ja, also Vergangenheit, richtig, euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt, Gegenwart, richtig, oder Vergangenheit eigentlich, tatsächlich, hat er nun versöhnt, ist passiert, ja, ist jetzt ein Zustand, ein Ist-Zustand, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Ja, ist also eine Versöhnung, die eingetreten ist. Ja, ist das, wovon wir die ganze Zeit reden. Das ist passiert. Er hat sich versöhnt mit dir. Amen. Er hat sich versöhnt. Das ist passiert. Gott ist nicht sauer auf dich. Amen. Er ist versöhnt. Das ist wichtig. Ja, durch das Kreuz. Ja, hat er versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Ja, das ist, was am Kreuz passiert ist. Und jetzt pass auf, und das ist das Resultat jetzt aus dieser Versöhnung, aus diesem Werk vom Kreuz, um euch. Euch wird dich inkludieren, oder? Euch heißt du auch, ja? Sag mal, ich auch, ja? Um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ja? Also er hat dieses Kreuz erbracht, dieses Werk vom Kreuz, um uns heilig und tadellos und unsträflich nicht zu bestrafen, heilig und tadellos, ob du nie einen Fehler gemacht hättest, wie vor dem Sündenfall, vor sich zu präsentieren. Und das Wort hinstellen hier, ich mag das. Das Wort hinstellen ist wie ein Geschenk, was präsentiert wird. Also der Sohn hat dich geheiligt, tadellos gemacht, ja, unsträflich durch sein Werk und dich dem Vater wie ein Geschenk präsentiert. Hier, Papa, sind deine Kinder zurück. Hier sind sie, ja. Hier, das ist deins. Das ist dein Geschenk. Und das Interessante, was in dem Wort noch mitschwingt, ist, dass es prüfbar ist. Das heißt, es ist nicht eine hohle Phrase, es ist nicht eine Seifenblase, sondern es ist ein realer Zustand. Hier ist das zurück, was dir sowieso gehört. Hier ist das Geschenk. Du bist das Geschenk. Amen. Du bist dieses Geschenk. Du bist das, weswegen Jesus das Kreuz erduldet hat. Das heißt, in Hebräer 12, er erduldete das Kreuz um der danach kommenden Freude willen. Nun, du bist diese Freude, verstehst du? Er sah dich, der du hier sitzt, und deswegen konnte er das Leid ertragen. Ja, er wusste warum. Okay, er hatte eine Vision und du sitzt hier. Ja, diese Vision sitzt hier. Deswegen hat er es getan. Amen. Das ist die Realität, das ist dein Wert. Nun, aber das Interessante ist, wenn man jetzt hier weiterliest, da gibt's ein blödes Wort jetzt, ja, Vers 23, das ist nicht so schön, aber es ist wichtig zu verstehen. Sofern steht hier. Sofern. Also nicht sofern wie irgendwie da hinten, sofern, sondern wenn, man könnte es auch mit wenn übersetzen, ja, so. Hört es jetzt aber nicht gut an, doch, das ist der Schlüssel für, das ist der grundlegende Schlüssel für dieses Leben, von dem wir hier sprechen, der jetzt kommt. Ja, also er hat, weil wir haben vorhin schon gesagt, die Realität ist die Realität, ob du sie glaubst oder nicht, stimmt's? Die Wahrheit ist die Wahrheit, ob du sie glaubst oder nicht. Gott ist real, ob du es glaubst oder nicht, er ist da. Das heißt, alles, was er getan hat am Kreuz, ist real und da, ob du es glaubst oder nicht, ob du drin lebst oder nicht, ob du eine andere Meinung hast oder nicht, völlig egal, es ist trotzdem da. Ja? Nur entscheidet etwas Bestimmtes darüber, ob wir anfangen, darin zu leben, was ja eigentlich das Ziel wäre, oder? Gott ist kein Gnostiker, das ist so ein Wort, was ich hier rumschmeiße, aber er ist nicht, Geist ist nur das Richtige und das Natürliche, das dein Körper, das ist alles unwichtig, ja, nur Geist ist wichtig, ja, nein, 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 es, das, was im Geist ist, soll sich zeigen, soll manifest werden. Der Glaube verwirklicht das, was er hofft. Ja, das, was im Unsichtbaren liegt und was du siehst mit Augen des Glaubens, soll sich manifestieren. Letztendlich funktioniert deine ganze Erlösung so. Wenn du schon mal so eine Schriftstelle gelesen hast, wie, dass man, wo du denkst, so deine Errettung ist dann erst, wenn du ankommst, wovon es dort eigentlich spricht, ist, dass er sagt, dass die Verwirklichung dessen, was du jetzt schon glaubst, irgendwann komplett sichtbar sein wird. Ja, also du sitzt da hier und glaubst, dass du gerettet bist und Himmel kommst, ja, erlöst bist. Und das glaubst du ja im Moment noch, richtig? Das ist ein Zustand, von dem du überzeugt bist durch den Heiligen Geist und durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und irgendwann mal wird es verwirklicht, das heißt, es wird komplett sichtbar werden, wenn du ihn dann wirklich von Angesicht zu Angesicht siehst, richtig? Das ist der Kontext, also das ist wie das Ganze funktioniert. Etwas liegt im Unsichtbaren und Gott möchte, dass es sichtbar wird, dass es sich manifestiert, dass es offenbar wird. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das, was du bist, was er getan hat am Kreuz, liegt im Unsichtbaren, richtig? Es liegt nicht im Sichtbaren. Dein Körper ist nicht neu. Der kriegst noch mal irgendwann einen neuen. Preis dem Herrn. Das wird eine Rakete. Aber noch hast du einen Körper, der dieser irdischen Welt unterworfen ist, der anfällig sein kann. Ja, nicht muss, habe ich nicht gesagt, aber der fragil ist. Ja, der in gewisser Weise, der wird sterben, richtig? Dieser Körper wird nicht für ewig existieren. Du kriegst irgendwann mal einen neuen. Ja, das ist das Gute. Aber der Fakt ist, dass all das Gute, wovon wir reden, all die wunderbaren Dinge, von denen wir sprechen, all die geistlichen Realitäten, ja, von der die Schrift spricht, sind eben geistlich. Gott ist auch selber Geist, ja, und deine erste Identität liegt im Geist, liegt im Unsichtbaren. Dein Geist ist neu aus Gott geboren worden, ja, dein Geist ist heilig und gerecht und rein und vollkommen. Das ist alles im geistlichen Bereich, okay, das ist dort. Und die Frage ist jetzt, oder der Schlüssel ist jetzt, wie wird das sichtbar? Wie kommt das hervor? Wie wird der Lebenswandel dieser Realität offenbar? Ja, wie sieht man das? Und das ist ein ganz einfacher Schlüssel eigentlich. Das ist total simpel. Und das ist das ganze Ding, was sich nennt, im Geist zu wandeln. Das ist das ganze Ding, was im Geist wandeln. Ja, ich weiß, wir die Bibel lesen, wir wissen schon so, im Geist wandeln, das steht ja da. Ja, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen und so weiter. Und alle sagen, Geist, Bruder, wir müssen im Geist wandeln. Und ja, was ist das denn eigentlich im Geist? Ja, keine Ahnung, aber im Geist. Ja, so, wir müssen im Geist wandeln. Ja, so, es ist so, keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber im Geist halt. Ne, so, und hat so ein bisschen so dieses mystische, ja, so, für, so, so nach dem Motto für die ganz besonders heiligen Christen, die lernen im Geist zu wandeln, ja, die keiner versteht's, aber irgendwie, ne, weil es ist grundlegend im Geist zu wandeln für einen neutestamentlichen Glauben. Das ist nicht für die charismatische Ecke, das ist nicht für die ganz besonders heiligen Christen oder für die ganz lange dabei sind, das ist grundlegende Wahrheit, um im Sieg zu leben. Grundlegende Wahrheit, um über Sünde zu triumphieren, grundlegende Wahrheit, um nicht verzehrt zu werden von den Lügen dieser Welt, ist im Geist zu wandeln. Aber was heißt das denn jetzt? Nun natürlich, zuallererst mal heißt es, eine Beziehung mit Gott zu haben, der Geist ist. Also man braucht den Geist Gottes, man braucht den Heiligen Geist, der uns leitet und führt. Und wir brauchen eine Beziehung mit ihm, auf jeden Fall. Aber es ist noch was anderes. Es ist das Leben überzeugt davon, was im Unsichtbaren ist, weil was im Unsichtbaren ist, ist Geist. Richtig? Geist ist unsichtbar, nicht sichtbar. Also bin ich überzeugt von etwas, was diese Augen nicht sehen können. Ich bin überzeugt von etwas, was die fünf Sinne erstmal nicht wahrnehmen, meine fünf irdischen Sinne. Ich bin überführt, heißt es in Hebräer 11, ja, überführt, der Glaube ist überführt, der ist wie, er kann nicht anders, der Glaube sieht etwas. Und er ordnet das, was er sieht, als eine höhere Realität ein, als das, was der Mensch mit seinen fünf Sinnen wahrnimmt. Ja, es ist anders ausgedrückt, man könnte auch sagen, Gott hat Recht. Ja, das ist so Glaube, ja, Gott hat Recht. Und das ist genau, was hier steht in Vers 23. Sofern ihr, also diese Realität heilig, unsträflich, vollkommen vor den Vater gestellt, durch das Kreuz, sofern ihr, das beantwortet dir übrigens eine ganz wichtige Frage, Ich komme da gleich zu, keine Sorge, ich ziehe euch nur ein bisschen lang. Es beantwortet die Frage, warum Konrad, weil eigentlich müsste jeder, der vielleicht die Botschaft nicht schon lange kennt und da schon ein bisschen eingeweicht ist, aber jeder, der für den die vielleicht ein bisschen neu ist, ja, und vielleicht so denkst, so ein bisschen krass und so weiter, jeder müsste eigentlich die Frage stellen, Konrad, wenn wir keine Sünder mehr sind, Konrad, wenn wir befreit sind von Sünde und alle unsere Schuld vergeben ist, warum tun wir es denn aber noch? Und warum habe ich, also ne, du vielleicht, ich weiß nicht, aber warum habe ich manchmal noch das Verlangen danach? Warum möchte ich manchmal noch oder fühle mich wenigstens danach, irgendwas zu machen, von dem ich eigentlich weiß, dass es schlecht ist? Dass es nicht Gottes Weg ist, nicht Gottes Wille ist, dass es Menschen zerstört, egoistisch, was auch immer. Ja, also alles, woraus die Sünde kommt. Diese Frage müsste sich eigentlich ein wacher Mensch sofort stellen, wenn er hört, du bist kein Sünder mehr. Weil tatsächlich, wenn ich keiner mehr bin, ja, dann sollte doch alles okay sein, oder? Sollte ich ja überhaupt gar keine Probleme mehr haben mit dem ganzen Thema. Und tatsächlich ist hier die Antwort, die total simpel ist, die total einfach ist. Die Antwort ist, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Siehst du, was ist Evangelium? Was ist gute Nachricht? Gute Nachricht ist, dass Christus dich befreit hat von deinem alten Menschen. Gute Nachricht ist, dass du erlöst bist. Gute Nachricht ist, dass dir vergeben ist. Gute Nachricht ist, dass du nicht mehr ins Gericht kommst, jedenfalls nicht in das Strafgericht. Gute Nachricht ist, dass die perfekte Liebe, die vollkommene Liebe, alle Furcht austreibt. Und die Furcht hat es mit Strafe zu tun, richtig? Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott ist nicht sauer auf dich. Die gute Nachricht ist, Gott ist mit dir versöhnt. Die gute Nachricht ist, er hat einen Plan für dein Leben. Er hat eine Aufgabe. Er hat dich für so eine Zeit wie diese bestimmt. Und er glaubt an dich mehr, als du an ihn oder du an dich selber glaubst. Er ist verliebt in dich. Das ist eine gute Nachricht. Alles gute Nachrichten, richtig? Gute Nachricht ist, du hast ewiges Leben. Gute Nachricht ist, du hast es geschafft. Du bist angekommen. Du hast ihn und damit hast du alles. Ja, du bist unterwegs im Weg, aber bist auch gleichzeitig da, weil der Weg ist Jesus und den hast du schon. Ja, also du bist da und unterwegs gleichzeitig. Also irgendwie hast du was richtig gemacht, als du dich für Jesus entschieden hast. Ja, du hast richtig gut wichtig, richtig gut richtig gemacht, richtig wichtig, wichtig, richtig gut. das ist tatsächlich so. Und dann stellt sich aber die Frage, okay, warum, aber sehe ich das vielleicht manchmal nicht? Der Schlüssel ist, dass Glauben der Konnektor ist zu dieser Realität. Ja, und jetzt sagst du, was ist Glauben? Und Glauben ist nicht, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ja, heute glaube ich noch mehr, Herr, ich verspreche dir, heute glaube ich noch mehr. Nein, nein, nein. Glaube ist Vertrauen in etwas oder in jemanden und in das, was diese Person über sich sagt und das, was er tut. Also Glaube ist zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir, dass du mich heilig und gerecht und unsträflich vor dich hingestellt hast. Ich vertraue dir, Herr. Ich glaube dir. Das ist meine Realität. Und jetzt hört gut hin. Und ich nehme das als meine Realität, auch dann, wenn ich es nicht fühle, wenn ich es nicht erlebe und wenn die Umstände um mich rum was anderes sagen. Und das ist absolut notwendig zu verstehen, weil das der Unterschied ist zwischen im Geist wandeln und im Fleisch. Das ist der Unterschied, weil es gibt in der Schrift sehr wohl fleischliche Christen. Paulus redet davon. Die fleischlich. Und was ist fleischlich? Ich meine ganz ehrlich, da muss ich mal drüber nachdenken. Was ist fleischlich? Wenn du eine Elberfelder Bibel liest, ja, dann hast du das Wort ständig. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Denkst du, was? Hackfleisch oder Schweinefleisch oder was denn für Fleisch? Ja, es ist so, was ist, es gibt tausend verschiedene, nein, nicht tausend, aber wahrscheinlich drei verschiedene Begriffe im Neuen Testament, wo das Wort Fleisch und dasselbe Wort benutzt wird, sag's, ja, wo dasselbe Wort benutzt wird, aber besondere oder unterschiedliche Bedeutung hat. Ja, aber das ist wichtig. Die Bibel sagt, ihr sollt nicht im Fleisch wandeln, richtig? Ihr sollt im Geist wandeln, ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Sie spricht von Werken des Fleisches. Sie spricht davon, wie Zauberei, Egoismus, Eifersucht, ja, diese ganzen Streitereien, lauter solche Sachen, dass es Werke des Fleisches sind. Dinge, die eigentlich zu einem aus dem Geist Geborenen ja gar nicht mehr gehören sollten, oder? Die gar nicht mehr zu diesem neuen Leben gehören. Nun, wie geht das denn alles? Nun, hier ist der ganz einfache Schlüssel. Du bist überzeugt, indem du die Wahrheit erkennst, indem du, wir haben gestern davon gelesen, ne, in Johannes 8, ja, wenn wir in seinem Wort bleiben, sind wir wahrhaftig seine Jünger. Richtig? Und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Ich sag dir was, wenn wir nicht wissen, was hier steht, wenn du nicht weißt, was du hast, wenn dir nicht bewusst ist, was Gott über dir sagt, dann wirst du die Lügen des Feindes für Wahrheit nehmen und denken, es stimmt. Weil wenn du nicht weißt, was Wahrheit ist, ist es leicht, dich zu belügen, stimmt's? Das ist das ganze Problem, was viele von uns haben. Ja, wir schlucken einfach alles. Warum? Weil wir nicht selber lesen. Weil wir nicht selber studieren, um uns bewährt zu zeigen. Ja, weil wir eben nicht jünger werden, sondern Leute, die sich sonntags berieseln lassen. Nur ich bin nicht böse, keine Sorge, kein Stress, sondern ich möchte eine siegreiche Gemeinde sehen. Und ich weiß, dass du und ich, wir gehören dazu. Wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben, bist du eingereiht in seine göttliche Armee. Du bist nicht ein Sonntags-Sofa-Christ, der sich berieseln lässt und wieder nach Hause geht und allen erzählt, ob es gut oder schlecht war. Sondern du bist jemand, der in seiner Armee, in seinem Bild, in seiner Perspektive, in seinem Willen gesetzt wurde, richtig? Das bedeutet, Gott hat vor für dich, dass du siegreich lebst. Gott hat vor für dich, dass du ein Überwinder bist. Gott hat vor für dich, dass du Einfluss nimmst in dieser Welt, je nachdem, welchen Einflussbereich er dir gibt. Hat nichts mit Wert zu tun. Die einen haben größeren, die anderen haben kleineren. Das hat was mit Gaben und Befähigung und Plan des Himmels zu tun. Ja? Und das ist wichtig, dass wir da reintreten. Amen. Das ist wichtig. Und im Geist zu wandeln gehört dazu und bedeutet nichts anderes, als in der Realität zu wandeln, die im Geist ist. Wie? Durch Glauben. Indem wir demütig genug sind, ich liebe Demut, Demut ist der Hammer, demütig genug sind, Gott zu glauben. Weil Demut ist nicht, sich selbst zu schlagen und sich selbst klein zu machen und kaputt und zu unterdrücken und schlecht über sich zu reden, das ist nicht Demut. Demut ist auch nicht unsicher sein und nicht genau wissen und das ist auch nicht Demut. Demut ist, Gott zu glauben. Demut ist, im Angesicht von Widerstand zu sagen, das ist, was Gott sagt. Und das glaube ich. Das ist im Geistwandeln. Das ist im Geistwandeln. Wenn alles um dich rum schreit, wenn die Umstände schreien, wenn Situationen schreien, wenn deine Gefühle schreien und du sagst, ich bin nicht geleitet durch meine Gefühle. Amen. Weißt du, wie soll das denn gehen, wenn du in einer Ehe bist und du hast eine Krise und alles in dir schreit, ah, ich krieg nicht, was ich will und ich sollte meine neue Frau. Und du sagst, stopp, wer redet hier eigentlich mit mir? Es ist bestimmt nicht mein Herr, es ist bestimmt nicht mein König und ich bin ein Mann, eine Frau Gottes und ich wandle im Geist und im Geist ist die Wahrheit, da ist die Realität, richtig? Und das ist, was den Unterschied ausmacht, Glauben. Nun, wo kommt Glauben her? Vom Hören des Wortes Gottes, vom Hören der Wahrheit, vom Eintauchen in die Wahrheit, vom die Augen drauf richten. Und das, ihr Lieben, können wir es uns leider nicht abgewöhnen. Ich weiß, ich tendiere dazu zu sagen, hey, es ist so eine gute Botschaft und ich würde es gern jedem allen ganz leicht machen. Aber ich sag dir was, die gute Botschaft ist, dass in den Dingen, die du tun musst, Gott dich befähigt. Die Frage ist, hast du Lust, hast du Interesse, hast du Verlangen, hast du Bereitschaft, Glauben einzusetzen? Ich weiß, ich springe ein bisschen ins Viel, nimm dir raus, was für dich passt, okay? Es ist nicht, wenn ich predige, mir geht es nicht darum, dir mal deine 5 Punkte zu geben und dann kannst du nach Hause gehen, sondern ich lass den Geist Gottes fließen und du nimmst dir, was dir passt, okay? Was für dich gut ist. Weil hier ist der Punkt, wie Gnade funktioniert. Wir denken manchmal, Gnade ist Befähigung und wir denken, ich muss mich danach fühlen. Ich muss mich danach fühlen, das zu machen. Ja, es gibt so ein Wort, da kriege ich die Krise. Ja, man könnte jugendlich sagen, da kriege ich Krätze. Ja, das ist so, würdest du mitmachen? Hast du Bock? Das ist heute so, oh, ich habe keinen Bock. Ja, was ist das überhaupt, Bock? Ja, du hast keinen Bock auf was? Ja, ich fühle mich nicht danach. Okay, was hat das damit zu tun, was Gott sagt, was du fühlst? Das ist so, kein Bock jetzt so, ne? Aber weißt du, wenn du Bock, ich meine, sind wir vom Geist geleitet oder von Bock? Das ist schon mal eine ernsthafte Frage, ja? Kein Bock, zum Gottesdienst zu gehen, okay. Ja? Um wen geht's denn hier? Ja? Um was geht's denn? Vielleicht geht's um mehr als um dich, aber hier ist der Punkt. Wir denken, Gnade muss man fühlen. Wir denken, Gnade muss etwas sein, was ich spüre und sonst mache ich's nicht. Aber ich habe ein gutes Bild für dich, pass auf, als Israel durch das Rote Meer gegangen ist, kennt die Story, ja, dann war das ganz interessant. Das heißt, der Fluss hatte Hochwasser. Hochwasser. Und Gott sagt, geht durch. Okay, kein Ding, ne? Also, der Fluss ist Hochwasser, reißende Strömung, es heißt, er trat über die Ufer, ja, also da hast du einen fetten Fluss und geh mal durch, ja, kein Ding. Gott hat's gesagt, ja, dann lass uns mal warten. 10 Jahre später, Gott, du hast immer noch nicht den Fluss geteilt. Du hast es doch gesagt. Wir stehen auf deinen Verheißungen, Herr. Aber Gott hat es wohl nicht so gemeint. Ich weiß auch nicht. Ja, gibt es Gott überhaupt? Es ist ein typisches kleines Beispiel für leider das Leben von vielen Christen manchmal. Gott hat was gesagt und sie warten ihr ganzes Leben, dass es kommt. Genauso wie in unseren Kreisen ist es Erweckung. Irgendwann kommt Erweckung. Seit 50 Jahren prophezeien Propheten. Es kommt irgendwann Erweckung. Irgendwann muss mal einer aufstehen und sagen, hey, vielleicht bin ja ich's. Irgendwann muss mal einer aufstehen und sagen, hey, vielleicht sollten wir nicht mehr nur warten drauf, vielleicht sollten wir es mal leben. Vielleicht sollten wir mal anfangen, Schritte des Glaubens zu gehen und dem zu vertrauen, was er in uns reingelegt hat. Vielleicht sieht es ja anders aus, als wir dachten. Vielleicht sieht es anders aus, als wie vor 100 Jahren. Aber Fakt ist, als die Priester in diesem Bild, in dieser Story, ja, wer ist ein König und ein Priester hier im Raum? Darf ich mal sehen? Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind König, ein königliches Geschlecht, ein königliches Priestertum, richtig? Ein Volk zum Besitztum. Das ist, wer wir sind. Wir sind Könige und Priester. Und das heißt, dass die Priester die Bundeslade nehmen sollten, ja, auf die Schulter. Nur die Bundeslade, wofür steht die? Steht für die Gegenwart Gottes, ja. Gott ist immer mit uns, richtig? Er ist immer mit uns. Er ist bei uns. Er verlässt uns nicht. Er versäumt uns nicht. Er ist bei uns bis an der Weltende. Er ist mit uns. Er wohnt in uns. Wir sind eins mit ihm. Er geht nicht weg. Amen. Wir tragen die Gegenwart Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Also die Priester mit der Gegenwart Gottes sollten den Fuß auf das Wasser setzen. Und das ist Glauben. Das ist überzeugt sein von dem, was ich nicht sehe, nämlich das, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, geht rüber. Ich werde das Wasser stauen. Das ist geistliche Realität. Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Er kann sich nicht selbst betrügen. Er kann nicht lügen. Er macht das nicht. Wenn er es sagt, steht's da. Was er befiehlt, geschieht. So ist das. Ja, er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Ist für Gott nicht so das Problem. Ja? Und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns immer auch die Kraft, diesen Auftrag zu erfüllen. Er versorgt, was wir brauchen. Er gibt alle Ressourcen dazu. Der einzige Punkt ist, wollen wir warten, bis wir das in der Hand haben und dieses sichere Leben? Ja, wenn ich das alles da habe, wenn die Kohle da ist, wenn alles zur Verfügung steht, dann kann ich meinen Schritt gehen. Das Problem ist, dann ist es kein Glauben mehr. Und ohne Glauben ist es was? Unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und die Gott nahen müssen, glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, 6. Ja, also sein Glauben ist Vertrauen, Beziehung, Freundschaft. Das kannst du im Himmel nie wieder tun. Im Himmel siehst du ihn von Angesicht zu Angesicht. Hier siehst du ihn im Geist. Du siehst ihn mit Augen des Glaubens. Aber nicht wie im Himmel. So Glauben ist ein Zeichen, ist ein Vertrauen, ist eine Beziehung, die Gott unendlich schätzt. Und die ihm sagt, die so laut ruft, Gott, ich liebe dich, lauter als jedes Mal, wenn du das sagst. Wenn du sagst, ich vertraue dir, Herr. Wenn du vielleicht, Entschuldigung, in deiner dunkelsten Stunde, vielleicht dann, wenn alles um dich rum gefallen ist oder sich so anfühlt, als ob es gefallen ist. Wenn du dann sagst, Gott, ich vertraue dir. Du sagst, Herr, ich verstehe hier nichts, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Aber ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir. Das ist das lauteste, ich liebe dich, was du überhaupt rufen kannst. Das ist die lauteste Anbetung, die überhaupt geht. Das ist, das den ganzen Himmel anschreit und sagt, ich liebe dich, Herr, weil ich vertraue dir und ich achte das, was du sagst, höher als das, was ich sehe, höre, um mich rum passiert. Du bist würdig all meiner Anbetung, Jesus. Ich preise dich. Das ist Glauben. Es sieht das Unsichtbare. Sieht das, was diese Augen nicht sehen können. Und das ist, was passiert ist. Versteht ihr, die Israeliten, die Priester treten auf diesen über die Ufer getretenen Strom, über diesen Jordan. Sie treten rauf auf dieses Wasser. Und was passiert dann? Dann kam die Gnade und staute das Wasser. Versteht ihr? Glauben und Gnade sind Zwillinge. Ja, sie gehören zusammen. Es ist die Befähigung wird oft dann erst sichtbar, wenn du glaubensvoll dich in die Richtung bewegst. Und das ist ein Prinzip, das gilt für alles in deinem Leben. Für alles, was Gott über dein Leben sagt. Du sagst Ja zu dem, was Gott sagt, machst dich glaubensvoll eins damit. Und dann wirst du merken, wie es Fleisch wird, wenn du so willst. Weil auch in uns soll das Wort wieder Fleisch werden. Amen. Seid ihr da? Ja, In uns soll das Wort wieder Fleisch werden. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, soll durch uns offenbar werden, sichtbar werden, anfassbar werden, spürbar werden, sodass dann wirklich zählt, was ihr vielleicht schon oft mal gehört habt, ja, predige das Evangelium und wenn es sein muss, verwende Worte. Verstehst du? Weil du bist die Botschaft. Du hast, die Botschaft ist nicht, die vier Gesetze, geistlichen Gesetze, jemanden den Hals runterzuwürgen, sondern jemanden zu treffen, der es personifiziert, der es lebt, der es ausdrückt. Halleluja. Es ist gut. Es ist so gut. Und das ist, was Glauben tut. Und Glauben ist deswegen eben keine Anstrengung. Glaube ist ein simples Vertrauen eines Kindes. Sagt, ich vertraue meinem Papa, was er sagt. Ich vertraue ihm. Und das ist das, na gut, wenn man das erste Mal sagen, da fällt uns das ja noch leicht. Wenn man das manchmal Jahre machen muss, dann wird das ein anderes Thema, oder? Ja, und trotzdem ist es genau dasselbe. Es ändert sich nie. Was Gott sagt, stimmt. Er ist kein Mensch, dass er lügt. Er hat es gesagt, es ist so. Und deswegen kann ich mir nicht erlauben, in meinem Leben, dass Umstände meinen Glauben bestimmen. Deswegen kann ich mir nicht erlauben, dass die Situation um mich rum, das, was die Menschen sagen, das, was sie erleben, bestimmt, was ich glaube. Es kann nicht sein, dass wenn alle, die zu Jesus gekommen sind, geheilt wurden, ja, alle, die zu ihm kamen, wurden geheilt. Und wenn er sagt, er ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwunden sind. Es kann nicht sein, dass, weil ich es nicht erlebe, ich deswegen aufhöre, für Kranke zu beten. Es kann nicht sein. Ich kann nicht eine Ersatztheologie bauen für etwas, was ich nicht erlebe. Ich muss diesen Prozess der Transformation erleben. Ich meine, sorry, das ist ein bisschen anderes Thema, aber irgendwie auch das Gleiche. Es ermutigt zu verstehen, dass du in einem Prozess bist. Die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben. Könnt ihr euch erinnern von dem Jungen, der immer ins Feuer und ins Wasser geschmissen oder sowas wurde und stumm war und es war ein Geist und sie riefen Jesus und er sagte, hey, deine Jünger konnten ihn nicht austreiben, konnten ihn nicht heilen. Deine Jünger konnten ihn nicht heilen. Nun, ich habe eine wichtige Frage für dich. War es Gottes Wille, den zu heilen? Ich frage nochmal, war es Gottes Wille, den zu heilen? Ja. Konnten die Jünger ihn heilen? Ja. Konnten die Jünger ihn heilen?
Ja.
Nein. Ich weiß aber, was ihr meint. Aber ich möchte einen klaren, das muss mal hier reinrutschen, ja, weil unsere Theologie läuft folgendermaßen. Konnten die Jünger ihn heilen? Nein. Also ist es Gottes Wille, nicht zu heilen. Das ist unsere Theologie. Ja, wir konnten ihn nicht heilen. Wir haben für gebetet, nichts passiert. War wohl nicht Gottes Wille. Ich lese da was anderes. War es Gottes Wille, den Jungen zu heilen? Mhm. Hätten die Jünger in der Lage sein sollen? Auch ja. Weil Jesus sagt zu ihnen in voller Liebe, ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Ja? Anders ausgedrückt, warum checkt ihr es denn noch nicht? Warum sage ich, ist das eine Ermutigung? Für mich ist das voll die Ermutigung, weil ich erlebe nicht immer das, was hier steht. Aber ich habe wohl die Erlaubnis eines Prozesses darin. Das Einzige, wofür ich keine Erlaubnis habe, ist aufzugeben und zu sagen, weil ich es nicht erlebe, kann es nicht wahr sein. Das ist wichtig. Jesus heilte den Jungen. Punkt. Ja, Jesus heilte ihn. Und weißt du, was noch krasser ist? Dass er ihn im selben Kapitel in Lukas vorher die Autorität gegeben hat, Dämonen auszutreiben. Und jetzt wird's richtig freakig, ja. Die hatten die Autorität und haben es nicht hingekriegt. Mich ermutigt das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist eine gute Nachricht, die mich gleichzeitig ermutigt, dran zu bleiben, weil es eindeutig Gottes Wille ist. Deswegen ist im Geistwandeln so wichtig. Deswegen müssen wir eine Unerschütterlichkeit darin kriegen. Nicht eine Sturköpfigkeit oder eine Lieblosigkeit, das ist nicht, wovon ich rede, sondern eine Überzeugung, dass was Gott sagt, stimmt. Das, was er sagt, Gott hat Recht. Amen. Ich hisse die weiße Fahne. Er hat Recht. Und wenn er mich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, wenn er das Alte rausgerissen hat, wenn er mich neu gemacht hat, geheiligt hat, unsträflich, tadellos vor ihn hingestellt, dann wird das wohl so sein. Ich meine, du kannst dein ganzes Leben mit ihm diskutieren. Irgendeiner wird irgendwann zugeben, dass er nicht recht hatte. So, Gott schaut vom Himmel runter und sagt, du und ich, einer von beiden muss sich ändern. Ich frage mich wohl, wer das ist. Das ist so gut. Das macht so keinen Sinn, mit Gott zu kämpfen, weil er hat immer recht. Du weißt immer, wer gewinnt. Amen. Und deswegen ist Demut, das demütige Herz ist Gott, du hast recht. Gott, ich vertraue dir. Gott, was du sagst, stimmt. Und deswegen ist es wichtig, es rauszufinden, was er sagt. Zu entdecken, was er sagt. Die Verheißungen zu entdecken, die er über dein Leben spricht. Und im Bereich Identität glaubensvoll zu ergreifen, was er mit dir am Kreuz getan hat. Nicht nur, was er für dich getan hat, sondern was er an dir getan hat. Und dann nicht Gründe zu suchen, warum das nicht sein kann und Römer 7 aufzuschlagen und sagen, ja, was ich nicht tun will, tue ich und so weiter. Ja, siehst du, Paulus hatte das Problem auch. Oh, ist ja echt eine hammergute Botschaft. Ich meine, denk doch nur mal einen Moment drüber nach, wenn du sowas wirklich glaubst, was du da eigentlich sagst. Ich denke manchmal, wir denken einfach nicht nach. Wir hören einfach irgendwas, es passt irgendwie und dann, ja, dann wird das wohl so sein. So, das, was ich nicht tun will, tue ich. Echt? Ist ja furchtbar. Ehrlich, das ist mega furchtbar. Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, tue ich. Man sollte dich vielleicht einsperren, ich weiß nicht, aber irgendwie, das ist, du bist ja gefährlich. Das ist doch keine gute Nachricht. Siehe, ich verkündige euch gute Nachricht von großer Freude für das ganze Volk. Was du nicht tun willst, wirst du tun. Und was du tun willst, wirst du nicht tun. Halleluja, preis den Herrn. Lass uns ein Lobpreiskonzert machen über diese herrliche Gnade Gottes. Ich bin immer noch so gefangen, Halleluja, Herr. Ich will nicht mehr sündigen und tust trotzdem, was für eine Botschaft. Ich meine, hallo? Manchmal würde es schon helfen, Römer 6 zu lesen, bevor man Römer 7 liest. Eigentlich reicht schon von Römer 7 der erste Teil auch noch. Der ist auch noch gut. Wenn man im Kontext Römer 7 liest, wäre auch noch gut. Und Römer 8 natürlich, ich meine, was soll man dann dazu noch sagen? Wisst ihr, was ich meine? Das Problem, was wir oft haben, ist eine Erfahrungstheologie. Wir haben bestimmte Erfahrungen im Leben und wir lesen die Bibel durch die Brille unserer Erfahrung und finden dann Bestätigung für unsere Erfahrung. Du sollst die Bibel nicht lesen, um Bestätigung für deine Erfahrung zu finden, sondern um ihn zu finden. Jesus zu finden. Er ist das Wort und durch den Heiligen Geist wird das hier lebendig und spricht zu dir und wird Fleisch in dir. Es geht nicht darum, Theologie zu wissen oder sich irgendwelche Erkenntnisse über Gott anzueignen. Es geht darum, Gott zu treffen. Es geht nicht darum, Schriftstellen auswendig zu können, auch wenn das gut ist, wenn du es kannst, aber wenn es dich nicht zu dem führt, der sie geschrieben hat, hast du ein Problem. Die Juden haben das ganze Alte Testament auswendig gekonnt, oder wenigstens die Tora. Ja, also sie haben einfach das und haben trotzdem den verpasst, von dem es spricht. Das ist krass. Gott will an unser Herz. Amen. Möchte eine Herz-zu-Herz-Beziehung und das ist, was passiert, wenn du ihn kennenlernst, wenn du von ihm trinkst, wenn du seine Gegenwart, wenn du dich drauf einlässt, wenn du loslässt, was auch so ein Thema ist hier das Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber immer wieder dieses Loslassen, dieses Vertrauen, dieses Aufgeben, dieses sich hinlegen, dieses Gott Gott sein lassen. Ich weiß noch, wo ich war, vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich auf einer Konferenz, war noch sehr frisch unterwegs, da habe ich Heidi Baker das erste Mal kennengelernt und diese kleine Frau mussten sie in einer Riesenveranstaltung, 6000 Leute, und sie mussten sie hinter die Bühne tragen, hinters Pult tragen, weil sie nicht mehr laufen konnte unter der Kraft Gottes. Haben sie hinters Pult gelegt, konnte kein Mensch mehr sehen. Ist nun. Und dann hat sie da gelegen und hat, wer sie kennt, weiß, ne, ihre verrückte, abgespacete, Heiliggeist betrunkene Art. Und dann so, hat einfach nur diese Sache gesagt, hat immer gesagt, er ist Gott und ich bin's nicht. Er ist Gott und ich bin's nicht. Und hat gelacht zwischendurch immer wieder, ja. Hat sich gefreut, hat immer gesagt, er ist Gott und ich bin's nicht. Weißt du, was im Saal passiert ist? Da sind Dämonen ausgefahren. Da sind Leute gesund geworden. Leute lagen auf dem Boden, heulten, schrien. Und sie lag da einfach nur, er ist Gott und ich bin's nicht. Harte Arbeit. So. Hat einfach seine Gegenwart genossen. Ja, wenn du nicht weißt, wer Heidi Baker ist, ermutige ich dich, das mal nachzuschlagen. Diese Frau hat ganz Mosambik, haben die Moslems öffentlich bekannt, dass sie Mosambik an das Christentum verloren haben, wegen einer Frau, die eingeweicht war in die Gegenwart Gottes. Sie hat lange Jahre als Missionarin hart gearbeitet, hat einen Burnout, kam nach 1995 in die Ausgießung nach Toronto, lag eine Woche flach auf dem Boden, die mussten im Rollstuhl rumfahren, hat Visionen von Jesus gehabt und danach eine Freude und eine Fruchtbarkeit, wie ich nicht weiß, wer irgendwie überhaupt die hat auf diesem Planeten. Ja, wirklich. Es ist so krass, was sie tut. Ja, unter den Ärmsten der Armen. Mit einer Leidenschaft. Wer ist das? Wer befähigt uns zu sowas? Der Heilige Geist. Es ist die Wahrheit im Geist. Das ist, sie erlebt heftige Sachen, Widerstände, Mord und Totschlag und so alle möglichen Sachen, ne, von radikalen Moslems und Naturkatastrophen auf höchster Ebene. Und sie haben, wisst ihr, was sie verankert hat in ihren Werten des Dienstes, was da ganz fest drin verankert ist, was viele von uns als eine Nebensache sehen? Die Freude. Die Freude. Mitten in diesen Umständen. Eine höhere Realität. Sie nennt sich die des Geistes. Mittendrin, wo es stürmt und kracht, sich zu erheben in eine andere Wirklichkeit. Und damit nicht sie zu verleugnen, die vor Augen ist. Darum geht's nicht. Es geht nicht um Verleugnung. Aber es geht darum, eine, die höhere Macht hat, ihr mehr Anerkennung zu geben als die, die wir sehen. Amen, weil das Königreich Gottes hat eine höhere Autorität als das, was wir vor Augen haben. Und die Bibel sagt, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen, richtig? Wir sehen auf das Unsichtbare, denn das bleibt ewig, und nicht auf das Sichtbare, denn das vergeht. Das ist ein Leben, was unser christliches Leben ausmacht. Wir sind Glaubende. Wir sind Glaubende. Wir sind nicht zuerst Fühlende. Wir sind nicht, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das schlecht an, sondern ist, das ist cool. Cool hat Kai gerade im Auto so einen coolen Satz gesagt, den kannst du posten auf Facebook von Kai. Ja, so die Entscheidung zu treffen, nicht weil sie sich richtig anfühlt, sondern weil sie richtig ist. Oder sowas ähnliches hast du gesagt, ne? Da war auf jeden Fall richtig gut. Man trifft Entscheidungen fürs Leben, für das, was Gott hat, für in seiner Wahrheit, seiner Realität. Und das ist das, was den ganzen Unterschied macht. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Der Feind wird hart arbeiten, dich abzubringen von der Hoffnung des Evangeliums. Er wird hart arbeiten, dich auf Selbermacherei zurückzutrimmen. Er wird hart arbeiten. Paulus ging durch die Gemeinden und wer kam hinterher? Die Judaisten, die Gesetzeslehrer. Er war da und predigt sein Herz raus über das Evangelium der Gnade und bringt Freiheit und Leben, ja, und wirkliche Befähigung, wirkliche Freiheit geht weiter. Dann kommen sie rein und sagen, du musst dich noch beschneiden lassen, du musst aber noch das machen, du musst aber noch das machen, damit Gott dich wirklich mag. Und Paulus sagt, wir haben ihn auch nicht eine Minute Raum gegeben, wir haben ihn ins Angesicht widerstanden. Ich meine, der war so krass, der Typ. Er hat gesagt, wenn die sich da beschneiden lassen wollen, dann können sie sich das Ding auch gleich ganz abschneiden lassen. In manchen Übersetzungen kannst du das im Galater nachlesen. Das ist der Elberfelder, sagt, sie können sich gleich verschneiden lassen, aber das ist das, was das bedeutet, okay? Unfruchtbar machen, ja, sie können sich gleich, wenn sie es, aber das Ding ist, also, ach. Vorsichtig sein. Sonst kriege ich wieder eine Pause. Okay, Jesus. Aber vielleicht ist das ja ein ganz guter Moment für eine Pause. Und dann kommen wir wieder, machen noch einen kurzen Endspurt und dann beten wir für euch, okay? Ist das in Ordnung? Okay, dann. Oh.